Habt ihr schon mal von der Bitch Eating Crackers gehört, Leute? Wenn da so gar nichts klingelt. So erklärt das die Autorin und Journalistin Rebecca Entler.
Irgendwann tauchte dieser Satz einfach auf, synonym für, wenn man irgendwas an einer weiblich gelesenen Person aussetzen will, dann ist es eigentlich scheißegal, was sie macht, auch wenn es einfach ist, Cracker essen, dann kann man öffentlich draggen. Eigentlich heißt es, es ist völlig wurscht, wer du bist, was du anhast, was du machst. Haters gonna hate.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid bei einer Folge Eine Stunde Liebe, in der es um Leute geht, die wir alle kennen, ob wir das wollen oder nicht. Eine davon hat Rebecca gerade schon zitiert. Taylor Swift, die beschreibt auf einem ihrer bekanntesten Songs, auf Shake It Off, eben genau dieses Bitch-Eating-Crackers-Phänomen. Also, ne, sie kann machen, was sie will, irgendwer hat immer was zu meckern. Und in dieser Folge, da gucken wir uns an, was wir von der aktuellen Popkultur übers Patriarchat lernen können. Es geht um Frauen, die von Plattenfirmen aufgebaut werden. Und zwar so aufgebaut, bis sie den Hype ihres Lebens haben. Also, ne, ob man will oder nicht, man stolpert irgendwann über die. Man kann die Songs, zumindest die Hook, mitsingen, auch wenn man den Song niemals freiwillig angemacht hat. Und auch, beziehungsweise selbst wenn wir die feiern, irgendwann, da wird es zu viel und die hängen einem wirklich zum Hals raus. Und was passiert dann? Die Person, die wird fallen gelassen. Und mit einer anderen Künstlerin geht der Kreislauf von vorne los. Auch darüber schreibt Rebecca in ihrem neuen Buch Witches, Bitches, It Girls, wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Es geht in diesem Buch nicht nur um Popstars, aber ich habe mich eben für diesen Aspekt entschieden, weil Pop ja auch gerne mal als sowas angeguckt wird, was oberflächlich ist, ne? So nach dem Motto, sorry, aber was soll denn da irgendwie von Belang so drinstecken? Manche Menschen, die bilden sich da auch wirklich so richtig was drauf ein, ne? Dass die ja so gar keine Ahnung davon haben und überhaupt auch gar kein Interesse und sowas. Dabei muss man sagen, von den Rihannas, Taylors und Pamelas kann man wirklich viel über unsere Gesellschaft lernen. Und sorry Leute, falls das Mikro manchmal so ein ganz kleines bisschen rappelt. Rebecca und ich, wir haben uns vor ihrer Lesung in Frankfurt im Hotel getroffen. Wir mussten so ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, das ist schon okay, wie es klingt. So, und dieses Bitch-Eating-Crackers-Phänomen, ne? Das kann man tatsächlich nicht nur auf Frauen anwenden, sagt Rebecca.
Man kann das nicht nur auf jede Frau, sondern wirklich auf jede nicht-cis-männliche Person anwenden. Auf jeden Fall. Also Popkultur, und es ist auch egal, ob Musik, Kunst, Literatur, also es ist wirklich egal, es ist klassenübergreifend, werden die Bitches Cracker eaten und da wird sich darüber das Maul zerrissen.
Natürlich geht es im Pop um Inszenierung und es geht im Pop irgendwie darum, aufzufallen und so. Und du schreibst auch über eine Situation 2022, als Rihanna schwanger war. Und sie damals so richtig, ich erinnere mich noch an so eine Fotostrecke aus New York, wo sie mit A$AP Rocky, ihrem, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, auf jeden Fall ihrem Partner, so durch New York laufen und ihr Babybauch, die hatte so eine rosane Daunenjacke an und dann hatte sie so Ketten auch auf dem Babybauch draufhängen und so. Und da gab es Diskussionen darüber, so nach dem Motto, darf sie das? Was würdest du sagen, war an dieser Aktion so provozierend, dass Leute da richtig sauer drüber geworden sind?
Ja, das ist lustig, dass du das als Beispiel nennst, weil ich das als Beispiel dafür genannt habe, wie ich mich auch an so einer Diskussion, ob sie das überhaupt darf, beteiligt habe. Also ich wurde damals, war das erste Buch gerade erschienen und dann wurde ich von Redaktionen angefragt und ich dachte, ah, irgendwie geil, aktuelle Aufhänger und ich kann über diese Themen sprechen. Und dann habe ich aber danach gemerkt, dass es immer so ein schales Gefühl bei mir hinterlassen hat, weil ich dachte, also mein Standpunkt war, natürlich darf sie das und natürlich ist der hochschwangere Babybauch nicht Privatsache, sondern ist politisch und gerade noch bei einer marginalisierten schwarzen Frau umso mehr. Also wer bin ich, dass ich da überhaupt ein Urteil drüber habe? Und ich fand, dass das außerdem auch richtig wahnsinnig gut aussah. Aber das ist jetzt mal nur so eine Randnotiz. Aber was mich eigentlich daran geärgert hat, ist, dass ich meinen Senf da so häufig dazugegeben habe und damit überhaupt diese Fragestellung irgendwie validiert habe. So als sei das okay, darüber zu diskutieren, ob die das darf oder nicht. Und mein Punkt ist eigentlich der, so, what the fuck, natürlich soll sie das dürfen. Und wer sind wir, dass wir darüber irgendwie Urteile fällen? Und deswegen wollte ich mich jetzt auch in Zukunft bei solchen Diskussionen, gerade wenn es irgendwie um Körper geht und wenn es um diese eine Person geht und nicht um eine Metaebene, weil ich finde, es ist wichtig, gerade jetzt so in Zeiten, wo wir von der, in großen Anführungszeichen, Wunderdroge, Ozempic und so weiter sprechen und in der Popkultur diverse Frauen ihr Äußeres enorm verändern. Und ich finde es wichtig, da auch so einen Blick dafür zu haben und zu diskutieren, was da eigentlich passiert, aber weniger an Individuen irgendwie aufgehängt, sondern mehr so metamäßig, was verschiebt sich da eigentlich gerade gesellschaftlich und was bedeutet das für uns? Aber ob jetzt beispielsweise Ariana Grande gesund aussieht oder nicht, so, das ist none of our fucking business.
Ich habe mich auch gefragt, ob hinter diesen drüber aufregen vielleicht auch so eine Angst steckt, so nach dem Motto, das könnte ja auch Nachahmerinnen finden. So, wenn Rihanna jetzt so rumläuft, wo kommen wir denn dann hin, wenn bald jeder einfach schwanger ist und es fühlt?
Genau, und wenn, aber das, was da eigentlich dahinter steckt, ist ja immer noch so eine sehr alteingesessene, tradierte Vorstellung davon, dass wenn ein Mensch schwanger ist, er eigentlich in der Öffentlichkeit nichts mehr verloren hat. Also husch husch zurück in die Domestizität, weil brütende Körper, das möchten wir nicht in der Öffentlichkeit sehen, genauso wie stillende Körper. Ja, also ich weiß noch, was ich für ein Gewese darum gemacht habe, als ich vor 10 Jahren ein Kind hatte und das versucht habe, irgendwie öffentlich zu stillen, dass bloß ja niemand sieht, was ich mache, aber nicht, weil ich dachte, dass das irgendwie unzüchtig ist, sondern weil ich komisch angeschaut wurde. Und wenn man sich das eigentlich mal überlegt, wie absurd das ist, ja, auch, also weil ich häufig die Gilmore Girls als Referenzrahmen für eigentlich mein ganzes Leben nehme, ne, aber auch da gibt es eine Folge, wo Frauen in Lukes Café stillen und das wird so getan, als wäre das das Ekelhafteste überhaupt. Und dann hat man da diese Serie, diese Anfang der 2000er, so auch so ein bisschen so, ja, feministisch daherkam, ne, so empowernd, die alleinerziehende Mutter und so. Und die macht sich dann auch über die stillenden Frauen, die im Café stillen, lustig und eigentlich wie misogyn das alles ist. Sorry, ich schweife total ab, aber eigentlich wollte ich sagen, dass gerade diese körperlichen Themen und alles, was irgendwie mit Weiblichkeit oder mit der Performance, die man sich eigentlich oder die sich gerade auch so Rechte als Performance für den weiblichen, für den cis-weiblichen Körper vorstellen, ne? Also dieses Reproduktive und so. Einerseits soll das irgendwie befeuert werden, also wir sollen mehr Kinder gebären und wir sollen bitte eigentlich nichts anderes machen als gebären, gebären, gebären. Gleichzeitig ist dieses Gebären, 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 aber hat in unseren eigenen Räumlichkeiten und abseits von einer Öffentlichkeit zu tun zu haben, denn man möchte eigentlich gar nichts wirklich damit zu tun haben. Und Macht findet in der Öffentlichkeit statt und deswegen hat die gebärende Frau da, also jetzt überspitzt gesagt, einfach nichts zu suchen.
Ich fand das ein bisschen witzig, dass vor noch nicht mal 2 Wochen, wenn wir jetzt gerade sprechen, auf der Met Gala, einer der größten roten Teppiche für Mode und Stars und keine Ahnung, Rihanna quasi Baby Nummer 3 angekündigt hat. Vorher wusste man das nicht und auf dem roten Teppich war sie dann mit einem Babybauch zu sehen. Und da habe ich sie so ein bisschen wahrgenommen als die Bitch Eating Popcorn im Sinne von, dass sie jetzt einfach, weil sie es natürlich aber auch kann, komplett drauf scheißt und einfach alle foppt und sich auch so denkt, ja, ist doch eh ein bisschen auch egal, weil es ja eh immer falsch.
Ich glaube, für eine Person wie Rihanna ist es ja auch einfach komplett drüber zu stehen, ne? Weil, also ich glaube, ich habe jetzt auch gehört, dass sie dann doch nochmal irgendwie auch Musik jetzt gemacht hat, rausbringen Schlumpf. Will.
Ja.
Ja, 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 genau. Irgendwie sowas so ganz, wo man sich denkt so, hä?
Sie hat einen Song okay. für den Schlumpfe-Film.
Ja, genau. Also das zeigt ja auch, wie sehr sie auf alles scheißt, oder? Also, wenn man nach Jahren der Abstinenz sagt, so, ich steige jetzt wieder ein und mache einen Song für den Schlumpf-Film und dann zeigt sie sich halt auch mit ihrem Bauch. Also, die steht komplett drüber und ich feiere es, also ich finde es total gut. Aber es ist natürlich auch für sie einfach, drüber zu stehen, ne? Weil sie ist Rihanna. Also sie kann es sich auch komplett leisten.
Eine andere Person, über die ich auch in der letzten Zeit sehr viel nachgedacht habe und über die du auch geschrieben hast, ist Pamela Anderson. Ne? Mhm. Die, also wie sie auch in den 90ern wahrgenommen wurde, dieses Dekolleté bei Baywatch, das war ein riesiges Thema. Und nachdem dann also in den 90ern war sie so diese Sex-Ikone, dann gab es ja auch dieses unwürdige Sextape mit Tommy Lee.
Unwürdig inwiefern?
Also, dass da einfach ganz problematisch mit ihr umgegangen wurde und so. Der Umgang mit ihr und was da alles mit ihr passiert ist, weil es ja so offensichtlich war, dass sie nicht wollte, dass das jemals rausgekommen ist und so. Und dann hat man gefühlt gar nichts von ihr gehört ganz lange und jetzt ist sie so seit plus minus 2 Jahren irgendwie wieder präsenter und sieht ganz anders aus als früher. Also wenig Make-up, sehr natürliches Auftreten und das finde ich interessant, wird plötzlich ernst genommen. Also man guckt sie mit ganz anderem Blick an, wenn wir ja auf diesen gesellschaftlichen Aspekt irgendwie mal drauf gucken. Wie ordnest du sowas ein?
Also ich würde sagen, dass sie schon etwas länger wieder im Rampenlicht steht, weil sie ja zum Beispiel die ganze Zeit, das kann man jetzt finden, wie man will, aber schon die ganze Zeit auch als PETA-Aktivistin ziemlich öffentlich war und sich da auch, also das war so der erste Moment in ihrer Biografie, wo ich dachte so, wow, sie packt ihr öffentliches Image an den Hörnern und wendet das in ihre eigene Erzählung, halt eben für diesen Tierschutzverein, der ja auch für, also wie gesagt, PETA-Aktion kann man so oder so sehen. Auch die sind messy, um irgendwie beim Thema zu bleiben. Aber da hatte sie so eigene eine eigene Agency, die man ihr da, weil man wusste, okay, sie ist wirklich große Tierschützerin und lebt das und nutzt ihr Sexappeal. Also sie hat damals nackt posiert mit irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es tote oder lebendige Tiere war. Ich weiß nicht mehr, wie diese Kampagne funktioniert hat. Aber das war jedenfalls was, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt die Frau, die ihr Image, die um ihr Image weiß, das sehr genau einzuordnen weiß und jetzt ihre eigene Erzählung für ihre eigenen Zwecke daraus machen. Das war schon so, okay, wow, krass. Und dann hat sie eben öffentlich, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als diese Doku über sie gemacht wurde, die sie auch selbst produziert hat, das heißt, auch da hatte sie die Fan in der Hand, eben auch gesagt, so ja, sie verzichtet jetzt bei öffentlichen Auftritten komplett auf Make-up und auch da nimmt sie das jetzt, also sie ist einfach leid, fremd erzählt zu werden und erzählt sich selbst. Und es wird immer gesagt, Pamela Anderson ist die erste Frau, die das gemacht hat. Das ist ja Quatsch. Alicia Keys hat das ja ein paar Jahre vorher auch schon gemacht, ne, als sie so komplett auf Make-up verzichtet hat und dadurch diesen Wow-Effekt, den ja eigentlich alle mit Make-up erzielen wollen, einfach dadurch erzielt hat, dass sie es weggelassen hat. Also auch da war es eine rassifizierte Frau, die als erstes gesagt hat, so fuck you und eure Schönheits-Beauty-Standards, ich mache das jetzt so. Und dann hat Anderson halt gedacht, das kann ich auch, das mache ich auch. Und es steht dir ja auch gut zu Gesicht. Und zu deiner Frage, ich finde diese Momente in so Biografien, gerade von Personen, die so lange im Geschäft sind und so lange einfach, wo man immer das Gefühl hatte, also auch dieses Tape, ne, du hast gerade gesagt, mit ihrem damaligen Mann Tommy Lee, gilt als das erste geleakte Promi-Sex-Tape. Das ist aus deren Haus wirklich geklaut worden. Und dann ist es aber in ein öffentlichen Vertrieb gegangen. Also man hat Hehlerware quasi fast ins Unendliche reproduziert, verkauft, erst als DVD und dann war es auch eins der ersten Sextapes, die im Internet zu finden waren, die man quasi dann downloaden konnte. Und das sind alles Dinge, auf die sie überhaupt keinen Einfluss hatte, aber wo man ihr das irgendwie so getan hat, als hätte sie das die ganze Zeit gewollt, als würde sie davon profitieren. Im Endeffekt war ihre Schauspielkarriere danach vorbei und Tommy Lee, der Rock'n'Roller, den hat es natürlich nicht geschadet, ne? Aber sie war danach weg vom Fenster. Sie hat wegen dieser ganzen Sache eine Fehlgeburt erlitten, hat ein Baby verloren und hat eigentlich nur draufgezahlt. Trotzdem, bis ich das irgendwie gelesen und recherchiert hatte, habe ich selbst auch gedacht, dass Pamela Anderson damals dieses Tape irgendwie ja vielleicht dann doch mitveröffentlicht hat. Nicht falsch verstehen. Es gab danach viele, die gedacht haben, ah, so funktioniert das und die dann beteiligt daran waren, ihre Sextapes zu veröffentlichen, was ja auch, also ich meine, soll ja jede machen, wie sie will. Auch das will ich überhaupt gar nicht verurteilen, aber in dem Fall ist halt ganz klar, dass es nicht ihr Wille, ihr Choice war. Und deswegen freut es mich eigentlich für sie umso mehr, dass sie jetzt einen neuen Abschnitt in ihrem Leben hat, wo sie ganz klar sich selbst erzählt und nur das macht, worauf sie Bock hat. Ich meine, sie macht irgendwie eine Revue, ich glaube, eine Broadway-Show und so. Und also Kudos, ich finde es toll, dass, und das ist halt auch ganz klar, sie muss Geld damit verdienen, aber man kriegt bei der Auswahl von Sachen, die sie jetzt macht und wie sie das kuratiert, auf jeden Fall das Gefühl, dass sie ganz hart auswählt und nur das macht, worauf sie Lust hat. Und das steht ihr auch zu, das finde ich gut. Aber natürlich ist es interessant, dass das jetzt so der große, wow, die Frau ohne Make-up, dass das so das Novum ist. Aber wenn es, also ich habe mir gerade zu Pamela Anderson in den letzten Tagen und Wochen, weil nach ihrem Auftritt auf der Met Gala gab es ja auch schon wieder Hate, weil es gibt ja Bitch Eating Crackers, also du kannst ja nur alles falsch machen, ne?
Weil der Hate, habe ich mir auch aufgeschrieben, kam vor allen Dingen, sie hatte, ich würde sagen, es war eine Frisur, die ein bisschen Johanna von Orleans mäßig war, Joan of Arc, sie hatte ein Mikropony oder ein Mini-Pony. Mit wenigen Frisuren kann man wirklich Leute so sauer machen, wie wenn man sich einen kurzen Pony schneidet.
Ja.
Das fand ich ganz, ganz, ganz interessant.
Man kriegt sofort das Gefühl, dass so ein Mikropony blendet den Male Gaze wieder zurück und das ätzt sich in deren Netzhaut ein. Es tut einfach weh, das anzuschauen, wenn man ein Cis-Dude ist. Also das anders lässt sich das nicht erklären.
Ich habe da zwei Gefühle zu. Nämlich einerseits kommt bei mir, weil du ja auch gerade gesagt hast, sie erzählt ihre Geschichte jetzt selber und sie wählt sehr, sehr bewusst aus, wo sie stattfindet, was auch heißt, dass sie in sehr viel höherwertigeren Medien, würde ich mal sagen, stattfindet. Also ihr Umfeld ist nicht mehr trashig, sondern das ist, ne, sie ist auf der Met Gala, sie arbeitet mit den krassesten Designern zusammen. So ein Punkt in mir denkt, wir haben ihr Unrecht getan. Und der andere Punkt denkt, wir nehmen Frauen nur so richtig ernst, die ihr Image verändern. Die dann eben das Make-up ablegen. Und mich würde gedankenspielmäßig, wir können es jetzt nicht sagen, interessieren, was passieren würde, wenn sie das Gleiche sagen würde, aber noch so aussehen würde wie in den 90ern.
Also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, also ich gebe dir recht, wahrscheinlich würde sie nicht in diesen Medien stattfinden. Was ein bisschen vielleicht die vorangestellte Frage wäre, sie sah in den 90ern, sah sie wirklich so aus, wie sie aussehen wollte oder sah sie so aus, wie sie aussehen sollte, um eben diese Rolle, dieses Klischee zu erfüllen?
Ich meine, hat sie ja auch selber gesagt, dass sie damals einfach mitgemacht hat, so,
genau,
ne?
Also auch sie wurde auch zu ihren Brüsten überredet und musste sich in jedem Interviewfragen dazu gefallen lassen und also gleichzeitig hat sie ja auch ja davon gewissermaßen profitiert, nicht? Also zumindest eine Zeit lang lief es ja auch gut für sie. Deswegen ist es irgendwie schwierig zu beantworten, weil sie ja gar nicht damals so aussah, wie sie vielleicht auch hätte aussehen wollen, als sie diese Dinge, die sie heute sagt, gesagt hätte. Aber ich gebe dir auch recht, dass wir sehen das an so einer Person wie beispielsweise Kim Kardashian, die, glaube ich, sehr genau so aussieht, wie sie auch aussehen möchte, die ja auch alle finanziellen Mittel zur Verfügung stehen hat, um ihr Aussehen ständig zu optimieren und die aber trotzdem aus welchen Gründen auch immer so einem gewissen Trashy-Faktor treu geblieben ist, dass es für sie gar nicht so einfach ist zu Themen wie beispielsweise, die ist ja, ich weiß nicht, ob es immer noch jetzt ist, aber vor ein, zwei Jahren war sie ja recht aktiv in so Prison-Reformen und so Dinge, dann da tatsächlich auch als ernstzunehmende Person und soweit ich weiß, ist sie informiert und hat Ahnung von dem, was sie da spricht.
Sie hat auf jeden Fall auch einen Jura-Abschluss und also ich bin jetzt die letzten zwei Staffeln ihrer Reality-TV-Serie habe ich nicht geguckt, aber die hat auf jeden Fall einen echten Jura-Abschluss und nicht so einen eingekauften auch und so.
Ja, also so tritt sie in Daddys Fußstapfen. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass jetzt vom Geldverdienen-Aspekt das mal beiseite gelegt, einfach ernst genommen zu werden, für sie wahrscheinlich schon durch diese krasse Form von Weiblichkeit, Performance und fast schon so Hybrid-AI-Schönheit da ernst genommen zu werden. Also ich glaube schon, dass wenn man so gewissen Klischees der ja, popkulturellen Weiblichkeit so nicht nur entspricht, sondern die noch übertrifft, dass es dann extrem schwer ist, für andere Dinge ernst genommen zu werden. Auf jeden Fall.
Weil dieses Pamela Anderson-Ding, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht über dieses, wie ist man ein gutes Opfer-Ding. Und ich finde, so ein bisschen bei Britney Spears war das so. Diese ganze Hashtag Free Britney-Bewegung, das war alles total groß. Und als die Vormundschaft aufgehoben wurde, da war sehr viel Jubel. Und dann ist das in meiner Wahrnehmung so ein bisschen umgeschlagen, weil sie sich gefühlt so ein bisschen seltsam verhalten hat. Also die macht ja die ganze Zeit diese komischen Instagram-Videos. Dann hatte sie war sie ja auch verheiratet, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, entweder schon offiziell geschieden oder zumindest getrennt. Und ich habe das Gefühl, dass manche Leute ihr dann zum Vorwurf genommen haben, so nach dem Motto, jetzt bist du ja frei, jetzt musst du bitte, obwohl dir super krass traumatische Sachen passiert sind, dich ganz schnell wieder ganz krass auf die Reihe kriegen. Biografie hat sie gemacht, hat sie veröffentlicht, alles cool. Und jetzt aber dann auch gerne wieder irgendwie Musik machen oder irgendwas anderes Sinnstiftendes und nicht einfach Instagram-Videos, auf denen du tanzt.
Ja, ich liebe sie dafür, weil ganz ehrlich, was soll diese Frau denn? Also für mich ist Britney Spears eine Frau, die hat ihr Soll an das, was sie irgendwie der Öffentlichkeit schuldet, getan. Und wenn sie bis zum Rest ihrer Tage Pirouetten auf Instagram in Negligés drehen will, dann haben wir einfach zu schweigen und zu liken. Und das ist alles okay. Mir ist lieber, sie macht das, als wenn sie in irgendwelche verschwörungsideologischen Dinge abdriftet, so wie andere. Also lasst Britney Spears in Ruhe, die schuldet uns absolut gar nichts. Aber das ist natürlich interessant, was du sagst. Wir hatten so dieses Bild von dieses Opfer und damit einhergehend so eine Erwartungshaltung, dass sie sich jetzt sozial engagiert, beispielsweise für die vielen tausend anderen Leute, die unschuldig unter einer Vormundschaft gekommen sind und um das irgendwie einmal klar zu sagen, wenn man erstmal unter eine Vormundschaft fällt, ist das für normalsterbliche Menschen, die nicht unbedingt Britney Spears sind, quasi unmöglich, da wieder rauszukommen, ja, weil also es ist extrem schwierig, eigene JuristInnen zu finden, zu beauftragen, weil man die überhaupt gar nicht beauftragen kann, weil man dazu das eigene Mandat nicht hat und so weiter. Also da gäbe es sehr viel Aufklärungsarbeit, aber ich finde, dass die ganzen Dokus, Podcasts und was auch immer da schon auch quasi ein Spotlight drauf haben. Und das ist nicht Britney Spears Aufgabe. Die schuldet uns da absolut überhaupt gar nichts, meiner Meinung nach. Also ist cool, falls sie irgendwann vorhat, es zu machen und würde sicherlich auch was erreichen. Aber diese Frau hat so gelitten und also schon bevor sie 13 Jahre lang unter Vormundschaft stand, hat sie über 10 Jahre lang irgendwie gelitten. Die soll man einfach in Ruhe lassen.
Britney in Ruhe lassen. Moment mal ganz kurz. Da war doch, ja, 2007 eines der ersten viralen Internetvideos.
What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone! Please!
Kara Cunningham, die hat diese Ansage gemacht. Die hat gesagt, Britney Spears, die ist uns nichts schuldig und wir sollen die bitte alle mal mit unseren Ansprüchen und Gehässigkeiten in Ruhe lassen. Und damals haben sich richtig viele Leute darüber lustig gemacht, ne? So nach dem Motto hier, das ist irgendwie so ein komischer Fan, der überidealisiert da so eine Person und so. Ja, und rückblickend, Leute, was stellen wir fest? Hätte man Britney Spears 2007, als sie sich die Haare abrasiert hat und als es mit der Vormundschaft in Gang gebracht wurde, wirklich in Ruhe gelassen, dann wäre vielleicht vieles ganz anders gekommen. Am 1. Februar 2008, also paar Monate nach diesem Video, ist sie tatsächlich entmündigt worden. Ja, und daraus gelernt hat man offensichtlich auch nichts, weil so richtig anders gehen wir so gesellschaftlich gesehen heute mit Popstars auch nicht um. Vielen Dank an Rebecca Endler für die Gedanken zu Pop und Patriarchat. In Rebeccas Buch, da geht es, wie gesagt, nicht nur um Pop. Es ist wirklich auch ein bisschen so ein geschichtlicher Abriss des Patriarchats, ne? Es geht zum Beispiel darum, was von den alten Griechen heute noch übrig ist. Ich sag nur, Büchse der Pandora. Wenn ihr mal wissen wollt, woher kommt denn das eigentlich und was hat das heute noch zu bedeuten, checkt mal dieses Buch. Das heißt Witches, Bitches, It Girls. Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 25 Euro in der gebundenen Version oder 22 Euro als E-Book. Und ihr bekommt jetzt noch ein Liebestagebuch und zwar mit Paula. Und da wird es aufregend und zwar auf der Arbeit. Da gibt es nämlich diesen einen Kollegen, der ja so ein bisschen einem besser gefällt als die anderen Kollegen. Was da los ist, das erzählt euch Paula jetzt.
Ich arbeite im Restaurant. Ich habe mit dem auch schon häufiger zusammengearbeitet, hatte ihn aber irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, weil ich im Kopf hatte, dass er irgendwie eine Beziehung hat und ich, glaube ich, auch mit den Gedanken irgendwie ein bisschen woanders war. Wir haben uns aber auch immer gut verstanden und hatten auch echt eine tolle Gesprächsebene. Und ich habe so das Gefühl, wenn man so, ja, ich sag mal so 5-6 Stunden irgendwie auch zusammenarbeitet, manchmal ist viel los, manchmal ist wenig los, man erlebt sich irgendwie in stressigen Situationen, kommt man schnell auf so eine persönliche Ebene und tauscht sich irgendwie voll viel auch aus. Und wir konnten uns irgendwie gut miteinander unterhalten und hatten irgendwie auch einfach ein, ja, so einen Zugang miteinander, wo wir irgendwie auch viel gelacht haben und ein bisschen rumgewitzelt haben. Und dann habe ich dann ab und zu schon mal so gedacht, okay, er macht mir schon auch Komplimente, fand ich süß, aber habe mir dann auch nichts weiter dabei gedacht. Und hatte dann irgendwie mit einer Arbeitskollegin, die auch dort arbeitet, haben wir irgendwie so ein bisschen drauf. Und dann meinte sie irgendwie zu mir so nebenbei, ja, aber also dir ist schon klar, dass er einen Crush auf dich hat, ne? Ich so, hä, wie, was? Nee. Ich so, hä, merkst du das nicht? Ich check das nicht so schnell. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Ding manchmal. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie auch ein bisschen offensiver vom Flirting her wurde oder ob es mir einfach dann erstmal aufgefallen ist, weil ich drauf geachtet habe. Jedenfalls habe ich es dann auch gecheckt. Inzwischen wusste ich auch, dass die irgendwie eine offene Beziehung miteinander haben und dass es auch voll fein ist, dass er mit anderen so flirtet. Und dann dachte ich so, ja, es ist sichere Ebene und so. Vor dem Hintergrund habe ich dann gedacht, ja, dann kann mir ja nichts passieren und bin dann so ein bisschen vorsichtig darauf eingestiegen, weil ich den schon auch sympathisch fand. Und dann hat sich das irgendwie so von Schicht zu Schicht, die wir so zusammen hatten, irgendwie so ein bisschen, die Spannung hat sich so ein bisschen aufgebaut, würde ich sagen. Also so, ich habe das richtig gemerkt. Ja, wir haben irgendwie gegenseitig uns Komplimente gemacht. Das war dann irgendwie aufregend. Ich habe so gemerkt, so wenn ich jetzt wusste, dass ich mit ihm irgendwie eine Schicht habe, habe ich mich dann doch nochmal schnell irgendwie so ein bisschen, ja, da vielleicht nochmal so ein bisschen Concealer aufgelegt. Dann vielleicht nochmal, vielleicht ziehe ich heute dann doch lieber das T-Shirt an, in dem ich mich noch ein bisschen comfortabler fühle. Ist ja auch ein bisschen aufregend, macht Spaß. Ich hatte dann auch mit einer Freundin drüber geredet und sie meinte, ja, sie kann das total verstehen, auch wenn es nur irgendwie ein Work-Crush ist. irgendwie ist es aufregend, irgendwie ist es schön. Und selbst wenn man ein bisschen mehr Motivation dadurch hat, zur Arbeit zu gehen, macht es ja auch einfach Spaß. Naja, und dann irgendwie hatten wir so eine Schicht, wo die Worte irgendwie so nicht mehr so ausgereicht haben, wo man dann auch schon so ein bisschen gemerkt hat, oh, so ein bisschen Körperkontakt baut sich da schon auf. Also hier mal eine kleine Berührung, wenn man die Getränke holt, wenn man was rausbringt, da mal ein kleiner Kommentar mehr. Und so ein bisschen, so schleichend haben sich so die Grenzen ein bisschen aufgeweicht. Und ich dachte so, huh, jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich den schon auch toll fand. Und dann hatten wir irgendwie eine Spätschicht zusammen und haben uns dann irgendwie auch sehr lange umarmt zum Tschüss sagen. Und ich war schon so, also mein Herz klopft jetzt doch ein bisschen. Und haben uns dann aber Tschüss gesagt und alles gut. Naja, und dann hatten wir irgendwie ein paar Tage später wieder zusammen Schicht. Und es hat dann dazu geführt, dass wir ja irgendwie unten im Getränkelager miteinander rumgeknutscht haben plötzlich. Was absolut heiß war, total aufregend. Und ich war auch echt, also ich fand den wirklich attraktiv. Und nicht nur so seinen Körper, sondern halt vor allen Dingen irgendwie auch so seine Art, seine direkte Art. Er war irgendwie humorvoll, aber auch ehrlich und auch so ein bisschen herausfordernd. Er hat einen schon so ein bisschen herausgekitzelt und das fand ich irgendwie toll. Dann haben wir Runden geknutscht und heftig rumgeknutscht, aber haben es dann auch irgendwie gesagt, okay, warte mal, irgendwas hat sich hier ganz kurz verschoben. Das passiert hier nicht nochmal und ja, alles gut. Und dann haben wir uns verabschiedet und sind beide irgendwie nach Hause gegangen. Naja, und dann kam von ihm irgendwie eine Nachricht, ja, ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Und ich war so, oh, ja. Naja, und dann haben wir irgendwie doch noch sehr viel miteinander geschrieben in der Nacht. Ja, was wir so mögen, was wir uns hätten vorstellen können, so körperlich, sexuell und aber auf einer sehr respektvollen Ebene und irgendwie schön. Wir haben so ein bisschen damit geändert, dass wir das irgendwie total schön finden, aber dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, ja.
Hab ich da ein Aber mitschwingen hören? Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, Leute, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion noch nicht zu Ende geführt wurde zwischen Paula und diesem aufregenden Typen. Wie das Ganze weitergeht, und darauf bin ich auch schon sehr gespannt, das hört ihr dann demnächst hier bei Eine Stunde Liebe. Leute, vielen Dank auch an euch wie immer fürs Zuhören. Und bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch sehr, sehr gerne unter mail@deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast auch sehr, sehr gerne, wo ihr uns gerade hört. Und bei manchen Apps, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber, wenn ihr uns ein paar Sterne schenkt. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.